Ja, sehr schönen guten Morgen. Für vielleicht den oder die, die heute zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Anselm Stiel und im Ablauf steht, dass ich jetzt die Predigt halte. Und predigen, das heißt verkündigen. Also Predigt ist eine Verkündigung. Ja, was wird da verkündigt? Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, dass Gott lebt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und dann ist bei einer Predigt immer die Idee, ja, in unserem Leben, was heißt das denn, mit dieser guten Nachricht unterwegs zu sein? Und wenn wir in die Bibel schauen, wo kommt uns denn da diese gute Nachricht entgegen, dass Gott für uns ist, dass er mit uns lebt? Und was heißt das für die verschiedenen Themen, mit denen wir so unterwegs sind? Und in diesem Vertrauen möchte ich euch heute ein paar Gedanken bringen. Ich habe einen Text aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil der Bibel, aus der hebräischen Bibel mit und möchte schauen, was ist denn da eigentlich bei dem Thema, was dort vorliegt, so die gute Botschaft für dich und für mich heute Morgen. Ich lese aus dem Buch Exodus, das ist das zweite Buch Mose. Das ist so die Geschichte vor allen Dingen vom Auszug Israels, von der Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft. Sehr spektakulär am Anfang des zweiten Buches Mose, da ist viel los. Da passieren große Wunder, die größten Wunder eigentlich teilweise, die wir mit in der Bibel haben. Und dann geht es um die Wanderung in die Wüste und um die Begegnung mit Gott und um so dieses ganze Thema. Das Volk Israel ist in der Wüste. Wir befinden uns in 2. Mose 16, die Verse 1 bis 3. Das Volk Israel ist jetzt schon so ein paar Wochen unterwegs. Sie haben viel erlebt und da geht's los. 2. Mose 16, 1 bis 3. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai, also dem Berg der Gottesbegegnung, liegt. Am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Also anderthalb Monate sind sie jetzt unterwegs. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Also, das ist so ein Motiv, was wir immer wieder finden in der Geschichte von Israel, dort in der Wüste. Das Volk ist halsstarrig, sagte Mose mal. So, die sind am Murren, die sind am Meckern. Was passiert hier? Das Volk Israel kommt in einer, ja, muss man schon ehrlich sagen, in einer bedrohlichen Realität an. Es kommt in einer bedrohlichen Realität an. Es gibt da echten Mangel. Da ist eine Wildnis, eine Einöde, ein unkulturiertes, unkultiviertes Land, eine Wüste. Und das Volk spürt, wir haben hier nicht das, was wir brauchen. Es geht uns schlecht. Und dann fangen sie an, ja, miteinander zu reden und vielleicht sich zu ärgern. Und dann fangen sie an, die Vergangenheit so zu verklären. Und sie beschuldigen Mose, seinen Bruder Aaron und auch Gott. Und ich glaube, das Phänomen, was hier eigentlich vorliegt, worum es hier eigentlich geht, und das kennen wir auch sehr gut, das ist, dass die Realität, in der wir leben, anders ist als unsere Vorstellung von der Realität. Die Vorstellung, die wir hatten, hat sich herausgestellt, war eine Täuschung. Das Leben, die Wirklichkeit ist anders. Und jetzt sind wir enttäuscht. Und das ist, glaube ich, das, was hier die Israeliten erleben. Sie sind jetzt enttäuscht. Und ich möchte heute für die Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, so das Thema nehmen: Enttäuschung, eine Einladung Gottes. Fragezeichen. Enttäuschung, eine Einladung Gottes. Wenn es um Enttäuschung geht, dann will ich erst mal fragen, so auf uns angewandt, in welchen Zusammenhängen kennst du Enttäuschung, in welchen Aspekten des Lebens kennen wir Enttäuschung, wo kommt das bei uns vor? Wir gehen mal so von innen nach außen, wir fangen bei uns selber an. Ich kenne Enttäuschung von mir selbst. Man kennt Enttäuschung von sich selbst, da ist die Lebensgeschichte, dass man sich so anguckt, ja Mensch, ich habe immer gedacht, ich würde so leben, ich habe mir manches so und so vorgestellt, ich habe gedacht, ich bin so eine Art von Typ und werde dieses Leben haben und jetzt merke ich, mein Leben ist in manchen Dingen ganz anders und ich kann auch nicht mehr alles auswählen und ich habe nicht mehr die große Freiheit, wie ich sie hatte. Ich bin ja auch von einer Generation, die ab einem bestimmten Alter immer gesagt bekommen haben, du kannst alles werden, wenn du nur an dich glaubst. Ne? Und ich habe jetzt in diesem Jahr, ist glaube ich das Jahr, wo ich nicht mehr dran glaube, dass ich Balletttänzer werde. Vielleicht Bauchtänzer noch, das müssen wir mal gucken. Aber es gibt so, ja, ist natürlich albern, aber ihr wisst, was ich meine. Man guckt sein Leben an und sagt, ich hab mir das, als ich jung war, vielleicht auch anders vorgestellt, manche Dinge. Ich habe meine Fähigkeiten anders eingeschätzt, vielleicht mein Erfolg, auch mein Charakter. Und dann merke ich irgendwann, ich bin aber nicht so, wie ich eigentlich gedacht habe und wie ich gerne wäre oder wie ich mich selber gerne sehen würde. Mein Selbstbild. Und ich dachte, das ist ein Thema auch jetzt gerade für diese Zeit im Jahr, weil diejenigen unter uns, die sich Anfang des Jahres Vorsätze genommen haben, die stellen ja jetzt gerade so in dieser Zeit vielleicht fest, ja, die Vorsätze, das ist gar nicht so einfach. Manche liegen vielleicht schon so ein bisschen in der Ecke, wurden wieder weggelegt. Das ist so eine Zeit, wo man merkt, okay, ich hatte ein bestimmtes Bild vielleicht von dem, was ich schaffe in diesem Jahr und es ist vielleicht doch gar nicht so einfach, die Realität ist dann doch anders. Ja, also so geht es uns mit uns selbst. Ne? Wir können enttäuscht sein von uns selbst, wir können enttäuscht sein von dem, was wir bringen oder wie wir sind, wie unser Leben ist. Das ist auch ein bisschen eine Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen, mit denen wir leben, aber es ist vielleicht trotzdem eine Realität. Und dann gibt es natürlich Menschen um uns herum, mit denen wir in Beziehung sind. Und ich denke an die engsten Beziehungen, die wir haben, an Freundschaften oder an Partnerschaften, wo mir auch was zugesagt worden ist. Ne? Ich werde dich lieben, ich werde dich ehren, in guten wie in schlechten Tagen. Oder wo auch ich das gesagt habe. Und jetzt merken wir, wow, da ist eine Mangelerfahrung. Es ist, ja, wir haben es gesagt, wir haben es gemeint. Oder eine Freundschaft, die mal ganz, ganz, ganz eng war, merkt man, da hat sich was verändert. Und die ist nicht mehr so da, nicht mehr so präsent. Und wir merken, wie in solchen Bezügen eine Enttäuschung eintritt, weil das Bild, was wir davon hatten, was wir auch erhofft und geglaubt haben, sich in der Realität als anders darstellt. Ich denke auch an Familie, wenn man Kinder hat, an Kinder. Kinder sind immer anders, als man sich das denkt. Und mit Kindern kommt man natürlich auch in die Situation, dass man merkt, okay, mit diesen Fragen, mit denen ich hier zu tun habe, mit diesen Erziehungsfragen oder mit den Fragen, mit denen das Kind kämpft, damit habe ich nie gerechnet. Ich habe das nicht für das Kind oder für uns gehofft. Ich mache die Kreise mal ein bisschen größer. Ich denke an vielleicht Arbeitsstelle, wo man sich viel erhofft. Vielleicht, wenn man anfängt, neuen Kontext oder eine neue Stadt, in die man zieht. Man hat so bestimmte Hoffnungen und dann merkt man vielleicht, es ist doch anders, als es mir angekündigt worden ist oder als ich es erhofft habe. Ich denke an Gemeinde. Man kann ja von Gemeinde auch sehr enttäuscht sein. Es gibt Menschen, die Christen gibt es, die so von einer Gemeinde zur nächsten gehen, immer so die Verliebtheitsphase mit der Gemeinde durchmachen und dann kommt die Realität der Gemeinde in den Blick und merken, das ist schwierig und schließen sich einer neuen Gemeinde an. Man kann dieses Thema der Enttäuschung mit Leitern, mit Pastoren haben. Da wird jemand angestellt und man ist hoch begeistert. Da kommt jemand und dann spürt man irgendwann, ja, dieser Pastor, diese Leiterin von der Gruppe oder wer auch immer, da ist das doch anders, als wir uns das gewünscht haben. Und da kriegen wir es plötzlich mit einem Menschen zu tun, der Schwächen hat und der das alles, was er vielleicht gerne gut gemeint hat und gut gesagt hat, dann doch nicht so erfüllen kann, wie er möchte oder wie es gewünscht ist. Ich denke an Personen des öffentlichen Interesses. Wir können jetzt den Kreis immer weitermachen, ihr habt es verstanden. Es gibt so dieses Thema von Enttäuschung in so vielen Bezügen. Und dieses Thema, dass Dinge anders sind in der Realität, als wir es erwarten, das bestimmt oder das begegnet uns immer wieder im Leben. Und damit müssen wir umgehen lernen. Und ich schaue auf Israel, wie die das hier machen oder was sie erleben. Sie kommen in eine neue Realität. Ja, sie haben gesagt, ihnen wurde gesagt, so, wir ziehen aus Ägypten aus, wir werden befreit, wir kommen also aus dem sogenannten Sklavenhaus heraus und wir ziehen in die Freiheit, um dort Gott anzubeten. Ja, endlich frei. Und dann nach 45 Tagen vielleicht, also nach anderthalb Monaten, sagen sie, meine Güte, ist das alles anstrengend in der Freiheit? Das ist ja wirklich furchtbar. Diese Reaktion, diese Begegnung mit dieser Realität ist ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ich dachte so, stellt euch vor, man fährt mit einer Familie nach Italien oder so. Alle sind begeistert und nach 5 Minuten Autofahrt fragt irgendjemand, wann sind wir endlich da? Ich habe Hunger. Solche Sachen, können wir Film gucken oder so? Und denkst, ja, das ist jetzt anders, als wenn man sich das nur vorstellt, ne? So unterwegs zu sein. Und was hier passiert, ist, dass das Volk Israel das alte Leben in der Gefangenschaft, also vor der Enttäuschung, verklärt. Also in der Erinnerung verschönert sozusagen. Sie sagen, ja Mensch, in Ägypten, da hatten wir die Fleischtöpfe, da hatten wir Brot in Hülle und Fülle und da hätten wir doch auch da sterben können, meine Güte. Ne? Und dabei war es ja nicht so. Es war ja nicht so, dass die in Ägypten irgendwie da alle nur um den Fleischtopf rumsaßen und alle glücklich waren und gefeiert haben. Die hatten ja schlimmste Probleme und haben jetzt nicht den Luxus gehabt und mussten für andere Menschen arbeiten und ihnen wurden teilweise ihre Kinder getötet über eine Zeit lang. Also, und das gerät alles aus dem Fokus und das Volk Israel sagt hier, ja, ach Mensch, Ägypten, wisst ihr noch? Und da passiert so eine Verklärung, so ein unwirkliches Bild, diese Realität, die sie dort beschreiben, die gab es ja gar nicht so. Und das andere, was sie machen, ist, dass sie so einen Fatalismus haben, also so ein, jetzt wird alles ganz schlimm. Jetzt wird alles ganz schlimm. Jetzt müssen wir hier sterben. Ihr habt uns hier rausgeführt, damit wir hier sterben. Ist das nicht furchtbar, ne? Sie sind enttäuscht und sie müssen erstmal ausdrücken, dass sie große Angst haben und dass sie glauben, dass alles ganz schlimm wird. Sie sind in diesem Moment noch nicht fähig, mit der Realität, so wie sie ist, umzugehen und in ihr zu leben. Und ich glaube, das ist ein realistisches Bild, was wir hier in der Bibel finden von Menschen und davon, wie wir sind. Dass wir in Enttäuschung, in wirklich schweren Enttäuschungen gerne diesen Wahrheiten, dieser Realität ausweichen und vielleicht Vereinfachungen in den Blick nehmen, weil die Auseinandersetzung mit der Realität einfach anstrengend und schmerzhaft ist. Israel wollte und sollte frei sein, Gott zu dienen, aber Freiheit ist anstrengend. Wir kennen das von Tieren, die in Gefangenschaft aufwachsen. Diese Tiere auszuwildern ist extrem schwierig, weil sie nicht gelernt haben, sich selber zu versorgen, zum Beispiel zu jagen oder Futter zu finden. Und verantwortlich den eigenen Weg zu gehen, ist viel komplizierter und anstrengender, als fremdbestimmt Dinge zu ertragen. Also Freiheit ist tatsächlich kompliziert und anstrengend, da bin ich gefordert. Und das erleben die hier. Und sie erleben natürlich den ganz realen Mangel, den sie haben. Da fehlt das Essen und Trinken. Also wirkliche, echte Bedrohung. Und das ist so ein Phänomen, dass die Realität eben wirklich viel komplexer ist, als wir uns das so denken können. Wir sehen es bei einer Ehe natürlich und verstehen das auch. Die Realität einer Ehe ist natürlich viel herausfordernder als ein Eheversprechen, das abdecken kann. Die Realität ist dann einfach viel komplexer und vielschichtiger. Die Realität einer Sache ist immer komplexer als das, was ich mir denken kann. Weil das, was ich mir denken kann, meine Vorstellung, sind ja immer nur vereinfachte Bilder, die ich habe, die ich im Kopf habe, von meinem Leben, von einem anderen Menschen, von der Zukunft. Die Realität, die muss sich in Echtzeit durchfühlen. Ja, wenn ich mir eine Vorstellung mache davon, das geht immer ganz schnell, ich habe ganz schnell eine Vorstellung, aber die Realität, mein Leben, muss ich in Echtzeit durchfühlen. Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, alles in Echtzeit. Ich habe gesagt, und so hoffe ich das, dass Enttäuschung eine Einladung Gottes sein kann, denke ich. Gott ruft sein Volk hinaus aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aber die Freiheit ist der Ort von einer ganz großen Spannung, die sie hier erleben. Da ist Freiheit, es ist aber auch Selbstverantwortung. Sie müssen ihren Mangel aussprechen und sie werden auch eingeladen, Gott zu vertrauen. Das erleben sie dann hier. Sie folgen dem Ideal, ja, wir gehen in die Wüste, um Gott anzubeten. Und sie müssen die Realität gestalten, wie es denn ist, in der Wüste zu sein und Gott anzubeten. Das sind alles Spannungen. Und diese Wildnis, in die sie kommen, die Wüste, das ist der Ort, in dem, glaube ich, etwas möglich ist, was vorher nicht möglich ist. Da wird nämlich Glaube und Beziehung zu Gott gelernt. Das können sie nur hier. Die Wüste, die Wildnis ist der Ort, an dem wir mit Gott leben, lernen. Ja, wir können uns natürlich ins gelobte Land träumen. Oder wir können uns mit Erinnerung an die Fleischtöpfe Ägyptens sozusagen nostalgisch betäuben. Aber die Beziehung mit Gott, die findet hier statt, in der Wirklichkeit. In der analogen Welt, da wo ich mit Dingen kämpfe, da wo ich krank bin, da wo es mir schwerfällt, da wo Sachen anstrengend sind, da findet die Beziehung mit Gott statt. Hier, ja, in dieser Echtzeit, hier kosten Fehler was, hier vergeht meine Lebenszeit. Hier habe ich Durst und Hunger und hier müssen wir viele Dinge des Lebens immer, immer wieder tun. Das ist ganz anders als die Vorstellung von einem Leben, vielleicht auch mit Gott, was einfach von schönen Erlebnissen, von geistlichen Hoch so ausgefüllt ist. Hier sind wir als echte Menschen unterwegs. Und ich glaube, auch hier in dieser Realität erkennen wir immer wieder, wenn wir ehrlich sind, dass wir uns ein Bild gemacht haben, ein Bildnis von uns selbst, ein Bildnis von Gemeinde, ein Bildnis von anderen Menschen, von Gott auch ein Bildnis. Und in der Realität müssen wir zulassen, dass dieses Bildnis, was wir haben, zerbricht. Weil es zumindest teilweise oft eine Täuschung war. Ja, also ich glaube, soweit ist die Situation beschrieben der Israeliten. Ich möchte jetzt mal fragen, wie kann man denn eigentlich mit Enttäuschung umgehen? Und das ist natürlich eine große Frage. Ich will hier nur so vielleicht so eine Schneise oder ein, zwei Schneisen schlagen. Ich glaube, das, was die Israeliten hier machen, ist erstmal total richtig. Die erkennen ihren Mangel an. Und es ist richtig und wichtig. Ja, die müssen den Mangel anerkennen. Und wie sie es dann machen, ist, da steht, sie murren, ja. Das heißt, sie reden miteinander, sie fangen an zu tuscheln, sie fangen an, sich zu ärgern. Sie stehen in Gruppen zusammen und sagen, so geht's doch nicht, hier, Mose, Aaron, Gott und so weiter. Und das alles trägt dazu bei, dass sie anerkennen, ey, wir haben zu wenig, es reicht so nicht. Sie eskalieren. Man könnte auch sagen, es ist ein Teil ihres Trauerns. Sie trauern um Dinge, die sie verloren haben, um eine Vorstellung, die sie verloren haben. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um Enttäuschung geht. Um große Enttäuschung, dieses Trauern. Denn ich trauere ja nicht um das alte Leben, sondern ich trauere darum, dass ich eine Vorstellung hatte und diese Vorstellung ist jetzt kaputt und die ist weg. Meine Vorstellung von mir selbst ist zerbrochen. Meine Vorstellung von einer Beziehung ist zerbrochen. Meine Vorstellung von einer Gemeinde ist zerbrochen. Da ist was gestorben und das muss betrauert werden. Eine echte Enttäuschung heißt, dass wir auch trauern müssen. Und jetzt erinnere ich mal an die Phasen des Trauerns, die werden einigen so vor Augen sein. Es gibt so Phasen des Trauerns, die gehören alle zu diesem Prozess. Und es fängt an, so in der Literatur mit Leugnen, dass man sagt, nee, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Nein, eigentlich das so. Ne? Das ist das Erste, dass man sagt, nein, eigentlich kann es nicht doch wahr sein. Wir sind doch hier mit Gott ausgezogen. Er ist doch mit uns. Warum kann es denn uns jetzt hier so schlecht gehen? Leugnen. Das Zweite ist Wut. Boah, es kann doch nicht sein. Ne? Wer ist jetzt der Schuld? Irgendjemand muss schuld sein. Auf irgendjemanden müssen wir zeigen. Mose, Aaron, ihr. Ne? Da kommt die Wut raus. Man eskaliert. Dann kommt Verhandeln. Okay, was müssen wir tun? Wir können irgendwie unseren Zustand retten. Ich kann das Bild von mir vielleicht aufrechterhalten, wenn ich mich jetzt ganz doll anstrenge. Das Bild, was ich von mir selber habe, ne? Dass ich ein toller Kerl bin und einer, der immer alles richtig macht. Ja, das muss ich jetzt irgendwie aufrechterhalten. Ich versuche zu verhandeln. Und dann kommt, ja, in der Literatur heißt das Depression. Ich möchte mal sagen, eigentlich besser vielleicht Vergeblichkeit. Ich erkenne, ich kann das nicht ändern, diese Realität. Und ich kann sie nicht wieder gut machen. Ja, ich merke, ich kann mich noch so doll anstrengen. Ich kriege das, was in mir kaputt ist oder was in der Enttäuschung deutlich wird. Ich kriege das nicht wieder hin. Es ist nicht zu machen. Und diese Vergeblichkeit ist der Moment, wo die Trauer rund wird, wo die Tränen kommen können, wo man drüber weinen kann, über das, was verloren gegangen ist. In der Kindererziehung, in der bedürfnisorientierten Erziehung, ihr wisst, das ist die Erziehung, wo Kinder immer alles dürfen und niemand ihnen Nein sagt, ne? Da ist es ja auch so, dass Kinder an diesen Punkt geraten, dass die Eltern sagen, nein, das geht nicht, ne? So, und zwar zum Beispiel, das Kind möchte jetzt den Edding essen. Ne? Und wir sagen, nein, das geht nicht. Und bei einem Kind von einem kleinen Alter kann so ein Nein eine ungeheure Wut auslösen. Jetzt kann man sagen, ja, wenn das Kind so wütend ist, ne, dann wurde es halt nicht genug verhauen. Aber das macht man in der bedürfnisorientierten Erziehung nicht, sondern man sagt, dieses Kind muss jetzt diese Wut ausdrucken und durch die Wut in die Trauer kommen, von Sauer zu Trauer. Dass es merkt, es ist vergeblich. Ich kann noch so viel schreien, ich kriege diesen Edding nicht und ich darf ihn nicht essen. Ich kann noch so viel und dann fängt es an zu weinen. Und dann ist es möglich, dass es in dieser Realität ankommt, weil diese Spannung sich löst durch die Tränen und durch die Trauer und durch das Weinen. Und da kann es dann, das nennt man dann den Adaptionsprozess, da kann es dann in diese neue Realität kommen und sagen, okay, es ist so, aber ich darf jetzt weinen und Mama hat mich lieb, Papa hat mich auf dem Arm, okay, ich komme irgendwie klar, ich komme wieder an. Und danach kann eben das passieren, nach der Vergeblichkeit, das Anerkennen, ich akzeptiere die Realität, dass sie so ist, wie sie ist. Umgehen muss ich dann immer noch und dann muss ich noch entscheiden, wie gehe ich mit dieser neuen Realität um, wie verhalte ich mich dazu, kann ich sie akzeptieren oder muss ich sie ändern? Ja, ich muss diese neue Situation irgendwie gestalten, wenn ich so bin, wie ich bin, mit dem Charakter, den ich habe und ich habe es anerkannt und ich habe mir in den Spiegel geblickt und weiß, ja, es ist tatsächlich so, dann kann ich anfangen zu sagen, okay, wie möchte ich damit umgehen? Wenn ich mich nicht mehr belüge, wie möchte ich damit umgehen? Was akzeptiere ich? Und wo sage ich, hier möchte ich Hilfe suchen? Ja, das ist dann die Frage des Umgangs mit dieser Realität. Und die Israeliten, die leben in dieser Spannung, die müssen sich immer wieder einstellen in dieser ganzen Zeit der Wüstenwanderung. Das ist so eine Zeit, wo sie wirklich lernen zu glauben und zu vertrauen und dann wieder dagegen kämpfen und wieder eine Enttäuschung. Und man kann beobachten, wie schwer das ist für das Volk. Und es liegt nicht daran, dass die halsstarrig sind. Ne? Es liegt daran, dass die so sind wie wir, dass sie Menschen sind. Dass es Menschen schwerfällt, mit Enttäuschung und mit Dingen, die lange dauern, umzugehen. Und es ist richtig, dass sie den Mangel aussprechen, den Schmerz. Es ist richtig, dass wenn wir eine Enttäuschung erleben, dass wir nicht sagen, naja gut, ne, muss halt klarkommen. Ja, ist richtig, man muss klarkommen. Aber es ist auch richtig, dass man den Mangel ausspricht, den Schmerz, wo die Enttäuschung ein Loch hinterlässt, wo die neue Realität hart ist, wehtut, wo was fehlt. Die Israeliten, die machen hier als Antwort von Gott eine Erfahrung. Sie kommen in dieser neuen Realität an, sie ärgern sich, sie beschweren sich und dann machen sie die Erfahrung, dass sie von Gott versorgt werden. Da heißt es dann, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Manna, Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tage aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass doppelt so viel sein wird, wo sie sonst täglich sammeln, denn sie sollen am siebten Tage nicht sammeln. Und das ist, denke ich, auch eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir durch die Enttäuschung hindurchgegangen sind und in dieser neuen Realität angekommen sind, dass es da Versorgung von Gott gibt. Ja, es gibt Himmelsbrot. Es gibt Nahrung für die Seele. Das ist keine Sicherheit. Es ist nicht die Sicherheit von Ägypten. Es ist auch nicht der Traum vom gelobten Land. Es sind Himmelsmomente. Aber es ist nichts, was ich festhalten kann. Und wo ich mich dann wieder täuschen kann, dass das jetzt eine Sicherheit gibt für viele Tage und Monate. Es ist das, was ich heute brauche. Sowas gibt es in der neuen Realität. Und ich glaube, dass Enttäuschungen eine Einladung Gottes sind in eine manchmal karge und wilde Realität des Lebens an die Wüste, wo ich eben nicht alles so ganz, wo ich nicht so versorgt bin und wo deswegen, weil ich nicht so versorgt bin, meine Sehnsucht Raum haben kann, meine Sehnsucht nach Gott, meine Sehnsucht nach Leben, meine Suche nach Gott hat da Raum. Und deswegen begegnet Israel in der Wüste Gott. Weil dort der Raum ist der Sehnsucht und der Suche. Enttäuschung bleibt hart. Und ich habe über Kinder geredet. Wenn Kinder so einen Wutanfall haben, dann ist das, wie gesagt, der Prozess, dass sie in die neue Realität kommen. Sie haben eine Vorstellung, ich kann jetzt, wir hatten den Edding, ich kann jetzt den Edding essen, das ist ganz wichtig für sie und es macht wütend und es ist beleidigend und es ist schmerzhaft, dass sie das nicht dürfen. Es ist ein Trauerprozess. Es gibt, ich möchte das jetzt mal zum Abschluss der Predigt so machen, wie Jesus das gemacht hat, er stellt ein Kind in die Mitte und so möchte ich das auch machen. Es gibt, so in den sozialen Medien gibt es ein Hashtag, also eine Art und Weise, wie man bestimmte Inhalte findet. Und das ist das Hashtag AssholeParent. Und das heißt so viel wie, es ist ein Hashtag Arschlocheltern. Ja? So. Und damit ist gemeint, okay, die Kinder erleben gerade, die Elternteile, die sind halt erwähnte Arschlöcher. So. Das sind so Posts, da regen sich Kinder über bestimmte Dinge auf und man sieht dann auch manchmal das Bild von dem Kind, wie es dann schreit und heult und glücklicherweise wird das auch nicht mehr so häufig gemacht, weil das natürlich diesem Kind gehört, der Moment und nicht den sozialen Medien. Aber die Dinge, die da passieren, sind zum Beispiel tatsächlich, ja, sie durfte den Edding nicht essen, deswegen bin ich jetzt so eine Art von Elternteil. Oder was ich erlebt habe, ich habe meinem Kind die volle Windel entfernt und werde dafür angeschrien. Ich kann das zerschnittene Toast nicht wieder zusammenkleben und habe 10 Minuten Gebrüll. Oder auch, was jemand erlebt, ich habe ihm das Essen gegeben, was er wollte. Und das Geschrei geht los und du weißt nicht warum. Es ist was falsch, irgendwas ist falsch und es wird gebrüllt und gebrüllt. Und das sind Nichtigkeiten. Sie regen sich über Nichtigkeiten auf. Nur für die Kinder sind das keine Nichtigkeiten. Sie haben eine Vorstellung und sie müssen lernen zu adaptieren. Sie müssen lernen, Emotionen rauszulassen und bei Trauer anzukommen. Und sie nehmen in dem Moment ihre Gefühle ernst. Ich glaube, dass solche Erlebnisse oder diese Art und Weise, damit umzugehen, für uns auch eine Einladung sein können. Wenn wir in Enttäuschung gehen, dass wir eine Einladung von Gott da annehmen, das wirklich wahrzunehmen, was da passiert ist. Und die Gefühle nicht einfach zu übergehen oder so. Und das auch zuzulassen, wenn ich von mir selber enttäuscht bin, in die Trauer auch zu gehen, mich zu verabschieden von einem Bild, was nicht mehr geht, was nicht mehr funktioniert. Gott ruft uns in ein Leben, das nicht einfach ist. Er ruft uns in ein Leben, das nicht mal von Sicherheit geprägt ist. Aber dieses Leben ist durchzogen von Beziehung, immer wieder mit ihm und von den Erfahrungen, dass er uns versorgt. In diesem Moment, für heute, Himmelsbrot für die Seele. Also für die, die sich der Enttäuschung und der Trauer und der Arbeit stellen, die man da zu tun hat, für die gibt es Brot für die Seele, Himmelsbrot. Amen.